Herr, ich danke dir, dass du meinen Mund füllst, dass du durch mich sprichst, dass ich einfach nur dein Sprachrohr bin, dass da nichts von mir dabei ist, es sei denn, du möchtest dabei haben, aber dass ansonsten nur durch und durch du, Heiliger Geist, durch mich sprichst, dass du uns erquickst, dass du uns erbaust, dass du unseren Horizont erweiterst, dass du uns heute Offenbarungen schenkst, und zwar jedem Einzelnen, dass du jedem Einzelnen so lebendig dieses Wort bringst, dass selbst Dinge, die ich vielleicht gar nicht aus meinem Mund gesprochen habe, du den Menschen ins Herz legst und in dem Moment zu den Menschen sprichst, dass du in dem Moment Offenbarung schenkst und dass wirklich jeder Einzelne etwas heute greifen kann, jeder Einzelne etwas mitnehmen kann, mit dem er leben kann, mit dem er arbeiten kann, dass es ihn bewegt, dass es ihn berührt. Und ich danke dir, Herr, für dein gigantisches, lebendiges Wort und dass wir selbst eine Bibelstelle eine Million Mal lesen können und wir immer wieder was Neues entdecken, weil du so lebendig bist. Und ich danke dir, dass wir diese Brille haben dürfen, den Heiligen Geist, dass wir überhaupt dieses Wort verstehen dürfen. Es gibt so viele Menschen in der Welt, die lesen die Bibel und verstehen kein Wort. Für die ist es nur ein Rätsel, die verstehen überhaupt nichts, weil wir den Heiligen Geist brauchen. Und ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen, dass wir diesen Heiligen Geist haben dürfen, dass wir ihn einladen durften in unser Leben, in unser Herz, dass du diesen Vorhang zerrissen hast, dass der Heilige Geist in unserem Herz überhaupt leben kann und uns diese Worte verstehen lässt, dass diese lebendigen Worte zu uns sprechen, genau jetzt. Lass es kein totes Wort sein, lass es keine tote Frucht sein, sondern lass den Samen fruchtbar in unser Herz fallen. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Letzte Woche haben wir gehört, dass Gott seine Versprechen hält. Und es sagt sich so leicht, aber ja, Gott hält seine Versprechen. Wir haben in unserem ganzen Leben und in der ganzen Bibel genug Beweise davon. Gott hielt auch jedes Versprechen im Alten Testament. Er hielt seine Versprechen. Gott ist so treu, dass eigentlich jedes Wort, was von ihm kommt, automatisch ein Versprechen ist. Weil er seine Worte hält, weil er sich's nicht anders überlegt, weil er es nicht bereut, weil er es so meint, wie er sagt und dazu steht, was er sagt. Wir haben außerdem gehört, dass wir die wahren Nachkommen Abrahams sind durch Jesus, denn Jesus ist eigentlich dieser eine wahre Nachkomme. Und weil Abraham ein Mann des Glaubens war, konnte Gott seine Versprechen halten. Nicht, weil Abraham alle Gesetze hielt, sondern weil er Glauben hatte, weil er im Glauben alle Versprechen angenommen hat. Und durch Jesus haben genau wir auch den Anteil an diesen ganzen Versprechen. Alle Versprechen in der Bibel, alle Versprechen, die Abraham galten, alle Versprechen, die David galten, all diese Versprechen, die vor allem auch im Neuen Bund stehen, dass Gott immer für uns ist, immer bei uns ist, dass er treu ist, dass er uns liebt. All diese Versprechen gelten für jeden Einzelnen. Das ist so unvorstellbar, weil man sich immer denkt, diese Versprechen gelten bestimmt nur den Menschen, die in ihrem Leben immer Gott suchen, die immer bei Gott sind, die immer beten, die immer Lobpreis machen, die immer alles richtig machen. Aber nein, dieses Versprechen gilt für jeden Einzelnen. Diese Versprechen sind gigantisch und wenn wir die im Glauben annehmen, ist einfach der Wahnsinn, was Gott dann bewirken kann, wenn wir unsere Zelte weit spannen, wenn wir Gott ganz viel Raum geben. Als ich letzte Woche diese Predigt vorbereitet hatte, also die letzte, habe ich irgendwie schon gespürt, dass es ein Zweiteiler wird. Und als ich dann, ich habe euch ja erzählt, dass ich die Verse davor und danach angeschaut habe und ich dachte, okay, heute gucken wir uns einfach an, was steht davor, was steht danach. Aber als ich mich rangesetzt habe, habe ich einfach gespürt, nee, dieses Kapitel davor ist so stark und so tief, dass wir nur in dieses Kapitel heute gehen und dafür aber noch Parallelverse anschauen und vielleicht auch ein bisschen in den Übersetzungen. Und ich glaube, man kann sich nie genug mit dem Werk Jesu beschäftigen. Wir denken immer, wir wissen alles, aber wie oft sitze selbst ich da oder jeder Prediger sitzt oft da und denkt sich, boah krass, das habe ich noch nie so gesehen, das habe ich noch nie so gelesen, das habe ich noch nie so verstanden oder das hat Gott mir noch nie so krass gezeigt. Wir können nie genug das anschauen, was Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Es ist nicht einfach nur, das ist das Größte, was er getan hat, das Werk am Kreuz, dass er starb, damit unsere Sünden vergeben sind, sondern er hat so viel mehr gemacht. Die Peitschläge für die Krankheiten, die Dornenkrone, dass die Arbeit nicht mehr schwer fällt und der Fluch Adams und Evas geboren ist. Er hat so viel in diesem Werk vollbracht. Und heute schauen wir uns an, was Jesaja in seiner Vision alles über Jesus gesehen hat, aus Sicht der Menschen, die Jesus nicht erkannt haben als Menschen, und wollen uns da mal so ein paar Dinge mal aus einer ganz anderen Perspektive angucken. Als ich das vorbereitet habe, ist es so geblubbert und ich wusste, boah, das wird gut, das wird stark und ich weiß, dass es dran ist und deswegen lasst uns einfach mal starten. Und zwar in Jesaja 53. Ich lese hauptsächlich die Hoffnung für alle. Ich hoffe, dass meine Übersetzung, die ich hier habe, ungefähr dem entspricht. Manchmal sind kleine Abweichungen, lasst euch deswegen nicht verwirren. Aber in sich, der Sinn ist der gleiche. Erstmal die Verse 1 bis 3. Doch wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Diese Verse sind ziemlich krass, so aus der Perspektive eines Menschen, der zu damaligen Zeiten gelebt hat, der Jesus kannte, vielleicht sogar von klein auf, der sich gedacht hat, okay, das ist jetzt eigentlich kein Superstar, das ist kein Held, das ist kein Model und dieser soll jetzt Jesus sein, dieser soll der Messias sein. Aus Sicht der Menschen war das total schwer zu verstehen, dass dieser Mensch, den sie schon so lange kannten, ein besonderer Mensch sein sollte und auch noch der Sohn Gottes. Und sie sagten, er war nicht mal schön, nicht mal, also einfach ein normaler Mensch. Denn was wäre gewesen, wenn Jesus als Supermodel gekommen wäre? Es passiert doch manchmal, wenn Pastoren oder Predigerinnen mega schön sind, dass der Mensch die Salbung mit der Optik verwechselt, dass die Menschen Jesus vielleicht gefolgt hätten, weil er so gut aussieht und weil sie dachten, boah, ist das für ein cooler Typ. Wenn hier Justin Bieber vorbeiläuft, okay, das ist ein blödes Beispiel, weil er wirklich gläubig ist, aber wenn hier Brad Pitt vorbeiläuft und alle Mädels, oh, dem folge ich, dann wäre das nicht das Gleiche, wie wenn die Menschen ihm gefolgt hätten für das, was er tut und für das, was er war. Also Jesus war ein ganz normaler Mensch. Das zeigt schon mal, wie krass seine Demut ist. Da gehen wir auch gleich noch rein. Aber wir schauen uns jetzt noch Lukas 18, Vers 31 bis 34 an. Jesus nahm seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen, also hier ist jetzt aus dem Neuen Bund die gleiche Situation, beziehungsweise Jesus spricht über die Prophezeiung, die Jesaja hier gesprochen hatte. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben, also auch was Jesaja geschrieben hat. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen, also den Ungläubigen, den Römern wird er sie übergeben. Die werden ihn verspotten, beschimpfen, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Die Jünger begriffen nichts, was Jesus damit sagen wollte. Blieb ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Jesus spricht hier mit den Jüngern über sich selbst in dritter Person. Er sagt, da wird einer kommen und der wird verspottet, beschimpft, angespuckt und ausgepeitscht und schließlich getötet. Natürlich ist es bestimmt verwirrend für einen Jünger, wenn plötzlich jemand, der mit dir spricht, über sich selber redet, als wäre es jemand anderes. Zum einen vielleicht um die Jünger zu schützen, weil wenn sie alles schon zu diesen Zeitpunkten verstanden hätten, wären sie wahrscheinlich Gehirnexplosion. Oder sie hätten vielleicht menschlich alles versucht zu verhindern, weil sie ja nicht verstanden hätten, worauf es ankommt und was Gottes Plan ist. Sie hätten vielleicht versucht, es zu verhindern, weil sie ja Jesus geliebt haben als Freund, als Mensch. Und deswegen ist es für die Jünger hier, die haben es einfach nicht begriffen. Manchmal denkt man sich, naja, sind die doof, die haben ja gar nichts gecheckt. Aber ich glaube, manchmal hat das schon seinen Sinn. Und ich finde es so cool, dass in der Bibel Dinge stehen, die in dem Moment den Jüngern gar nichts gebracht haben, aber die für uns sind. Dass wir jetzt hier sitzen und denken, ja, Jesus meint sich selbst. Wir verstehen es, weil wir den Heiligen Geist haben. Und bestimmt auch später, als sie den Heiligen Geist empfangen haben, da haben sie natürlich die ganzen Puzzlestücke zusammensetzen können und sagen können, boah krass, der hat es uns ja schon immer vorher gesagt. Krass, er hat's uns gesagt, aber wir haben's nicht verstanden. Weil erst durch den Heiligen Geist kannst du das greifen, verstehen und die Puzzlestücke zusammensetzen. Für die Menschen war das unvorstellbar. Ein Gott, der im Tempel, in einem prachtvollen Tempel lebte, in ihrer Sicht. Gott, der so prachtvoll und mächtig war, vor dem sie so eine Ehrfurcht hatten. Sie hatten ja auch eigentlich eine richtige Angst vor Gott. Weil sie wussten, wenn sie Fehler begehen, wenn sie das Gesetz nicht halten, dann ist eigentlich die Strafe für die Sünde der Tod. Und sie mussten opfern, sie mussten so viel tun, sie mussten so viele Gesetze und Regeln einhalten. Die mussten eigentlich den ganzen Tag, wirklich jeden Tag, mussten sie alle Regeln abarbeiten. Es war kein schönes Leben. Und plötzlich kommt da ein Mensch, der so aussieht wie du und ich. Stell dir vor, du kennst jemanden schon aus dem Kindergartenalter. Kennst ihn von klein auf, der war auch auf der gleichen Grundschule, in der gleichen Realschule, der hat den gleichen Ausbildungsberuf wie du gemacht. Versetz dich mal in die Lage der Menschen damals. Und der sagt plötzlich, ich bin der Sohn Gottes. Da würdest du bestimmt menschlich auch erstmal denken, was? Natürlich brauchst du dann auch den Heiligen Geist, aber um das zu verstehen, aber damals, ja, man kann es ihnen eigentlich gar nicht mal übel nehmen, dass sie es nicht gecheckt haben, auch wenn es echt traurig ist. Aber es ist für die Juden unvorstellbar gewesen, dass ein König der Könige kommt, der nicht mal schön oder majestätisch aussah, der auch kein Superstar war, der kein Schauspielergesicht hatte und Modelmaße und Sixpack, wenn wir es jetzt in unsere Worte übersetzen, sondern er kam in Demut in das verachtetste Land, in die verachtetste Gegend, in die verachtetste Stadt und dann auch noch in einem Stall in der Krippe. Die warten die ganze Zeit auf diese Verheißung, dass der Messias kommt. Und dann ist er da und sie verstehen es nicht. Er kam auf einem Esel geritten und nicht auf einer Riesenkutsche. Dann kommt dieser Mann, den sie schon von klein auf kennen. Stell dir vor, du kennst diesen Mann schon von klein auf und dann ist er erwachsen und dann siehst du ihn nur noch bei den Obdachlosen rumsitzen. Ja. Bei den Kranken, das ist derjenige, der im Krankenhaus mit den Corona-Patienten redet, für sie betet, für sie da ist, ohne Angst zu haben, ohne Maske. So wäre Jesus, wenn er in der heutigen Zeit käme. Wie krass ist diese Vorstellung? Und wir haben Angst. Ich meine, klar, wir haben hier unsere Regeln, die wir einhalten müssen, damit wir Gottesdienst feiern dürfen. Und dann sind wir dankbar, dass wir feiern dürfen. Dann nehmen wir diese Maske in Kauf. Aber in der Welt haben wir manchmal Angst davor, und ich verstehe diese Angst, denn Corona ist nicht so toll. Es hat sich nicht so toll angefühlt, hier so hohes Fieber zu haben und fix und fertig zu sein. Aber wenn wir Glauben hätten und Jesus, wenn er jetzt kommen würde, das wäre ihm völlig egal. Er war damals bei den Leprakranken. Es war bestimmt genauso ansteckend wie Corona. Ich liebe es mir, die Geschichten von damals in die heutige Zeit zu überlegen. Wie wäre das heute? Dann ist es gar nicht mehr so weit weg, so fern, so damals. Und das war eine andere Zeit, die mit ihren komischen Sandalen und, ja. Er hat sie berührt, er hatte keine Angst vor der Krankheit. Er war dort bei den Obdachlosen. Wie soll ein Jude das verstehen, dass der König der Könige als Messias in diese Welt kommt und sich dann mit dem Gesindel rumtreibt, die sie laut Gesetz auch nicht berühren dürften, weil sie unrein sind? Die dürften nicht mal eine Frau anfassen, die ihre Periode hat, weil sie auch als unrein gilt. Deswegen ist ja auch die Geschichte mit der blutflüssigen Frau umso krasser, denn was wagt die, die ja unrein ist, die sich eigentlich absondern müsste, laut Gesetz, was wagt es, sie selber, ohne dass Jesus die Entscheidung trifft, ihn anzufassen? Deswegen ist die Geschichte noch viel krasser, als wir eigentlich überhaupt gesehen haben. Sie waren es gewohnt, für Gott zu opfern. Es war unvorstellbar, dass Gott plötzlich selber kommt und sein eigenes Opfer mitbringt. Sie waren es gewohnt, ein Tier zu opfern. Und plötzlich kommt ein Mensch, unvorstellbar eine Menschenopfergabe. Es klingt für uns natürlich gleich wieder wie ein komisches Ritual von irgendeiner Sekte oder von irgendwelchen Indianern oder von irgendwelchen Hexen. So absurd, so verkorkst sind wir mit den Medien heutzutage. Aber dass Gott seinen eigenen Sohn gab, der in aller Demut auf diese Welt kam. Jesus hätte bestimmt sagen können, ach Gott, ich hätte gern so wunderschöne gebogene Augenbrauen, wie es gerade modern ist. So ein Browlifting, sodass die Augenbrauen schön nach oben stehen, ist gerade voll modern. Und ich hätte gern ganz volle Wimpern, obwohl ich ein Mann bin. Und große Wangenknochen und bitte einen ganz dichten Bartwuchs und Sixpack, sodass man jeden einzelnen Muskel sieht. Natürlich hätte er das machen können, aber wie absurd wäre es. Aber so denken wir doch heutzutage. So oberflächlich ist die Menschheit aktuell. Und so ein Mensch kommt und ist einfach der Sohn Gottes. Auch wie unvorstellbar, die Menschen waren es gewohnt, weil sie ja immer Fehler machten und sie es verbockt haben, sie waren es gewohnt, dann das Tier zu opfern mit komplizierten Ritualen, mit verschiedenen Opfergaben, die es gab. Und plötzlich kommt Gott und sagt, weißt du was, Schluss damit. Ich habe dir das Gesetz gegeben, um dir zu zeigen, wie viele Fehler du machst. Aber weißt du was, ich habe eine Lösung parat. Ich weiß, dass ein Mensch alles verbockt hat und die Sünde deswegen in der Menschheit lag, schon von Natur an, von klein auf. Aber ich weiß, dass ich einen Mensch bringen kann, der das alles auf sich nimmt. Einen Mensch, der mein eigen Fleisch und Blut ist, mein eigener Sohn, mein kostbarstes Gut. Zurück zu Jesaja, Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Drei habe ich vergessen. Ah ja. Vers 3 noch. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Also, so war Jesus im Volk. Das Volk hat so über Jesus gedacht. Die, die ihn nicht erkannten, die nicht in seine Augen gesehen haben und diese Liebe gespürt haben. Die, die nichts verstanden haben, die haben so über Jesus gedacht. Natürlich versteht sich dadurch auch, warum Jesus ans Kreuz musste, weil das ganze Volk nichts verstand, vom Teufel angestachelt war und der Teufel sich dachte, oh, diesen Sohn Gottes, den müssen wir beseitigen. Kommt, wir bringen den ans Kreuz, wir bringen den um. Der Teufel ist nur leider nicht sehr intelligent, denn er hat damit ja genau Gottes Wille vollbracht. Er hat versucht, den Sohn Gottes zu verspotten, zu bekämpfen und umzubringen, aber hätte er mal ein bisschen mehr in der Schrift gelesen, hätte er gewusst, dass er damit sogar Gottes Willen vollbringt. So dumm ist dieser Feind. So dumm ist er. Aber Gott sei Dank, denn wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, könnten wir jetzt nicht hier so stehen, wie wir stehen. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Ich glaube, es geht hier um diesen Moment, als er das Kreuz physisch hochtrug. Er hat das Kreuz auf sich genommen. All unsere Schuld, all unsere Krankheit, all unsere Fehler waren in diesem Moment in diesem Kreuz, in ihm. Er trug das hoch auf diesen Berg. Er nahm diese Last, dieses spreiselige, schwere Teil auf seinen Rücken, wo er ja eh schon ausgepeitscht und blutig war, und trug unsere Schuld. Ich will nicht wissen, wie schwer das physisch wurde, dadurch, dass dort all unsere Schuld drauf lag. Wir können die Schuld nicht sehen, wir können die Schuld nicht anfassen, aber ich glaube, dass das Kreuz dadurch viel schwerer war. Und in dem Moment, wo er all unsere Krankheit und all unsere Schuld auf sich lud, obwohl er ja ohne Sünde war, hat man das, glaube ich, auch sehen können, diesen Moment. Und ich glaube, davon redet er, weil er diese Vision von Jesus sah. Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Wie ironisch, dass hier ja steht, sie haben ihn verachtet, weil er ja diese Krankheiten und diese Schmerzen gezeichnet war. Dabei waren es unsere. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, dass die Menschen damals Jesus verspottet haben, weil, obwohl sie nicht gesehen haben, dass er ja eigentlich alles für sie tat. Sie haben ihn verachtet, dass er diese Krankheit und diese Schmerzen trug, obwohl es unsere Schuld war, die er trug. Das ist wie wenn jemand für dich vor Gericht geht und deine Schuld bezahlt und du verspottest ihn noch vorher. Ha, guck dir den Depp an, der zahlt meine Rechnung, es war doch mein Strafzettel, so ein Vollidiot. Entschuldigung für diese Wörter, aber so wäre es heutzutage. Und so haben die Menschen damals gedacht. Und man kann es ihnen nicht mal verübeln, weil sie nichts verstanden haben. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Aber wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. So haben sie ja gedacht. Sie dachten ja, es ist jemand, der ein Gotteslästerer ist, der sich das Recht rausnimmt, zu sagen, er wäre der Sohn Gottes. Was fällt dem ein? Der spinnt ja. Blasphemie, was soll das sein? Also was fällt dem ein? Sie dachten, es wäre Gottes gerechte Strafe. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Verdient hatte er es absolut nicht, denn er war vollkommen und ohne Makel. Er war perfekt. Keinen einzigen Fehler. Unvorstellbar für uns. Matthäus 8, Vers 17 ist hier wieder die Parallelstelle. Dies geschah, damit sich die Vorhersage des Propheten Jesaja erfüllte. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Also immer wieder sind diese Zitate im Neuen Bund, wo quasi, je nachdem wer redet, ob Jesus oder ein Apostel, hier sind immer diese Zitate, und ich finde es so interessant, das zu sehen, dass sie genau darauf Bezug nehmen, dass sie genau davon sprechen, was Jesaja schon vorhergesagt hat. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Wieder zurück in Jesaja, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht, weil Jesus irgendwas falsch gemacht hat, so wie die Menschen damals dachten. Nicht deswegen hat Gott ihn bestraft, sondern weil Gott all dieses Leid auf sich genommen hat für uns. Wie groß ist dieses Werk? Stell dir vor, du musst deinen eigenen Sohn geben. Abraham hat das ja noch gut. Er musste ja nur diese Entscheidung treffen und den Berg hinaufgehen mit Isaak. Aber er musste ihn nicht opfern. Isaak musste nicht sterben. Und auch das ist schon heftig, in dem Moment Gott zu vertrauen, hey, er ist gut, er ist treu. Und Gott wusste, was er seinem Sohn für Leid antut, was er für Qualen erlebt, was er für Schmerzen erlebt. Aber es war es ihm wert, weil er dich so sehr liebt. Weil es ihm wert war, all dieses Leid, weil er in dein Herz wollte, in dein persönliches Herz. Unvorstellbar. Und wenn es nur dich auf dieser Welt gäbe, hätte Jesus trotzdem geschickt. Gut, es gäbe dann keinen, der ihn ans Kreuz bringt und der ihn verurteilt, aber er hätte es für dich getan. Römer 4, Vers 25 ist hier die Parallelstelle. Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Ich liebe hier dieses Wort, dieses getilgt, tilgen. Wenn du einen Kredit hast und du tilgst den, du zahlst es zurück mit den Zinsen und so weiter und du hast den abbezahlt, dann wird keiner hinterher sagen, hey, da war doch ein Kredit, ich will jetzt nochmal Geld von dir. Nein, wenn du die Rate überwiesen hast, dann ist die Rate weg und es ist getilgt, es ist abgehakt. Dieses Bild, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gestern entdeckt habe. Dieses Bild, er hat es getilgt. Wie oft versuchen wir, so viele Dinge und in den Griff zu kriegen und die Gesetze zu halten, und wie oft versuchen wir dann wieder irgendwie unsere Schuld reinzuwaschen, aber so funktioniert es nicht. Er hat sie getilgt. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Damit wir überhaupt vor ihm stehen können. Stell dir mal vor, damals, wenn du als du, jeder einzelne von uns, ins Allerheiligste einfach so durchgestürmt wäre, in die Stiftshütte ins Allerheiligste, kabumm, du wärst tot umgefallen. Damals, im alten Bund. Weil du vor der Herrlichkeit Gottes nicht hast bestehen können. Weil du so viel Schuld in dir hast, jeder von uns, dass die Herrlichkeit Gottes wie ein Magnet dich weghaut. Also der dich abstößt, der Magnet. Du hättest da nicht bestehen können. Und jetzt, weil Jesus am Kreuz starb, dürften wir ins Allerheiligste, wenn es es noch in der Form gäbe. Aber Gott ging noch einen Schritt weiter und sagt, weißt du was? Ich möchte mein Allerheiligstes in dein Herz setzen. Ich möchte, dass ich da immer bin, so wie ich immer im Allerheiligsten in der Stiftshütte war. Ich möchte einen Ort, an dem ich auf deinem Thron sitzen darf. Und wie oft bemühen wir diesen Stuhl, diesen Thron mit unserem Quatsch und Denken, warum läuft alles schief, warum klappt's nicht, warum habe ich so viel Probleme, so viel Sorgen? Wenn wir einfach mal diesen ganzen Schutt da runterschmeißen würden und wieder Jesus auf diesen Thron setzen würden. Wenn wir einfach mal wieder Jesus auf diesen Thron setzen würden, dann ist Jesus auf deinem Thron der Magnet, der alles Gute anzieht. Aber richtig rum. Hebräer 5, Vers 8. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Stell dir vor, du machst etwas für einen Freund von dir. Aber du weißt, es ist ganz schön anstrengend, es tut richtig weh. Und dann stell dir vor, du bist in diesem Moment, wo du all diese Schmerzen spürst. Mal so ein ganz doofes, banales Beispiel. Jeder, der noch nicht tätowiert ist, der weiß vielleicht diese Vorstellung. Stell dir vor, du sagst jetzt, ich lasse mich für meine Freunde tätowieren. Und während du das spürst, denkst du dir, puh, was habe ich mir da nur angetan? So die Stelle, die am allermeisten wehtut. Jemand, der tätowiert ist, denkt sich, ach, Peanuts, wer ist es gewohnt? Aber einfach nur diese Vorstellung, in dem Moment, wo du all diesen Schmerz spürst, wie oft würden wir dazu neigen zu sagen, pff, Abbruch, ich hab's mir anders überlegt. Stell dir vor, diesen Moment, als Jesus all dieses Leid gespürt hat, all diesen Schmerz, als er am Kreuz hing und schrie, Gott, warum hast du mich verlassen? Allein dieser Schmerz, er war es gewohnt, in Einheit mit Gott zu sein und plötzlich musste Gott ihm den Rücken zukehren. Ich glaube, das war der schlimmste Moment ever. Der war noch viel schlimmer als all die Schmerzen. Wenn ich mal hier irgendwie am Finger blute und ja, ich bin kein Referenzwert, weil ich sehr wehleidig bin, dann denke ich auch, ich sterbe da dran. Weil es einfach weh tut. Aber jetzt stell dir mal vor, du blutest in Strömen. Stell dir mal vor, du hast so eine heftige Wunde und dann am ganzen Körper und die hören einfach nicht auf zu schlagen. Die schlagen immer weiter und immer wieder in die gleiche Wunde. Spucken drauf, leeren Essig rein. Jeder normale Mensch hätte spätestens da gesagt, okay, halt, ich habe es mir anders überlegt, ich will wieder zu meinem Richter, ich will ihm sagen, dass ich eigentlich unschuldig bin. Das war er nämlich. Als er die Schmerzen am Leib gespürt hat, als er das Gefühl der Strafe, der Sünde gespürt hat, hätte jeder andere es schon bereut und hätte Abbruch geschrien. Spätestens am Kreuz, hallo, kann mir jemand helfen? Ich muss euch was sagen, ich bin eigentlich, ich nehme alles zurück und eigentlich, ich habe keinen Fehler gemacht. Denn er hat nichts zu seiner Anklage gesagt, das gucken wir uns auch gleich an. Jesus war aber gehorsam. Wir wissen, er hat in der Wüste diesen Gehorsam lernen müssen, denn auch der Teufel hat ihn versucht zu versuchen. Aber es war nur ein Versuch. Auch der war lächerlich, denn wenn wir uns mal überlegen, was es für Versuche waren, was der Teufel Jesus alles angeboten hat, war das wirklich lächerlich im Vergleich zu dem, was Gott hat. Aber eigentlich ist es in unserem Leben ja genauso. Was der Teufel uns alles anbietet, ist eigentlich lächerlich in dem Vergleich, was Gott für uns hat. Und trotzdem sind wir so leicht, manchmal zu versuchen. Aber Jesus hat Gehorsam gelernt. Und wie hat er das geschafft? Er hat seinen Fokus anders gesetzt. Er hat seinen Fokus auf das Ziel gesetzt. Er hat in diesem Moment der Schmerzen all seinen Fokus auf die Erlösung seiner geliebten Kinder gesetzt. Er hat seinen Fokus neu gesetzt. Er hat den Schmerz von einer anderen Perspektive angeschaut. Er hat gesagt, ich ertrage das jetzt in diesem Moment, weil ich weiß, was es mit sich bringt. Weil ich weiß, was die Errettung und die Erlösung für all die Menschen bedeutet, die mein Vater so sehr liebt. Er hat seinen Fokus neu gesetzt. Auch wir können in all unserem Leid und all unserem Schmerz unseren Fokus neu setzen. Und das Absurde ist ja, dass auch in unserem Leben alles Schlechte, was passiert, es wird uns zum Besten dienen. Und nicht, weil wir sagen, ach ja, der Teufel macht blöde Dinge in unserem Leben, aber Gott kann das schon umwandeln und es ist schon okay so. Und ach, der Teufel wird mir es wieder zurückerstatten, weil Gott gut ist. Und ja, das ist so. Aber die Dinge, die in unserem Leben passieren, die schlecht sind, die Qualen, die Leidphasen, die dienen uns wirklich zum Besten. Sie formen uns, sie stärken uns, sie fordern unseren Glauben raus. Sie ziehen uns vor allem immer zu Gott, weil spätestens dann merken wir, wie sehr wir Gott brauchen. Spätestens dann gehen wir mit all unserem Fokus ans Kreuz und sagen, boah, ich habe hier gerade so viel Probleme und so viel Sorgen. Ja, aber Gott ist gut, Gott ist groß und ich strecke mich aus nach ihm. Und in diesen Phasen Spätestens wenn wir eine Weile umhergeirrt sind wie ein verlorenes Schaf, uns irgendwie versucht haben, diesen ganzen Stress alleine zu koordinieren in unserem Leben, spätestens dann irgendwann werden wir zu Gott kommen und sagen, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und je schneller dieser Prozess passiert, desto besser. Aber egal wie lange diese Leitphasen sind, und manchmal gibt's auch Phasen, wo wir ganz nah bei Gott sind und trotzdem Dinge total schwer sind und kräfteraubend und du ganz viel weinst und ganz viel leidest, obwohl du ja die ganze Zeit bei Gott bist, aber manchmal musst du durch dieses Leid durch. Du musst eigentlich immer durch dieses Leid durch. Manchmal können wir diese Prozesse beschleunigen, wenn wir schneller umkehren, schneller zu Gott gehen und schneller sagen, Herr, ich brauch dich, und uns nicht mit eigenen Dingen versuchen. Aber trotzdem wird dieses Leid dir immer, wirklich immer zum Besten dienen. Es wird dich immer formen. Und du würdest nicht hier stehen, wenn diese Leitphasen in deinem Leben nicht passiert wären. Du würdest hier nicht so sitzen, wie du sitzt. Ja, manchmal prägen uns Dinge auch schlecht, dass wir immer mit Vorbehalt Menschen gegenüberstehen aus Verletzungen. Und ja, diese Dinge muss Gott heilen, die in unserer Vergangenheit passiert sind. Aber in all den Phasen, wo du Gott erlebt hast, hast du Gottes Treue erkannt? Hast du Gott gespürt? Wusstest, dass Gott da war, dass er mit dir war, dass er für dich war, dass er für dich gekämpft hat und dass er dich aus diesem Leid befreit hat und dass es ein Zeugnis war? Dann wirst du in dem nächsten Sturm wissen, letztes Mal war Gott treu. Ich weiß, er ist jetzt wieder treu, weil er seine Versprechen hält. Zurück zu Jesaja, Vers 6 und 7. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Wir alle irrten umher wie Schafe. Und bevor wir Jesus kannten, waren wir sowieso verlorene Schafe, aber auch manchmal sind wir im Alltag verlorene Schafe. Und es ist okay, weil manchmal müssen wir es auf eigene Faust versuchen, den Alltagsstress aus eigener Kraft bewältigen, die Herausforderungen im Job aus eigener Kraft bewältigen, die Herausforderungen mit dem Kind alleine bewältigen. Manchmal müssen wir da durch und diese verlorene Schafe sein, damit wir wieder verstehen, wie sehr wir Gott brauchen. Und dass es Gott liebt, für uns da zu sein, mit uns zu sein, uns Kraft zu geben, weil er es liebt, uns Leichtigkeit zu schenken, weil wir uns ja dann auf ganz andere Dinge konzentrieren können. Es ist nicht immer dieses, okay, ich hab's verstanden, Gott hat mir geholfen, jetzt schaffe ich's alleine, wie so ein Kind, was irgendwann endlich erwachsen wird und die Mama dann sagt, okay, jetzt solltest du aber alleine kochen können, ne? Jetzt muss ich dann immer zugucken. Oder noch kleineres Kind, jetzt kannst du dir schon dein Popo alleine abwischen, das kriegst du schon hin. So ist Gott nicht. Nein, er sagt, weißt du was? Alle, die ihr mühsam und beladen seid und alle, die ihr irgendwas im Alltag bewältigen möchtet, kommt zu mir. Kommt zu mir. Ich gebe euch das lebendige Wasser. Ich gebe euch Leben. Ich erquicke euch. Und zwar in jeder Situation. Und wenn ich es 300.000 Mal am Tag mache, das ist das Größte für mich. Weil ich habe ja alles am Kreuz vollbracht, damit ich das dir geben kann. Wenn du jemandem einen Adventskalender bastelst und da sind so viele Tüten, so viel Liebe und Herzblut für diese Person drin. Jeden Tag eine Tüte. Und derjenige denkt sich, ach, schön, der erste Tag, ich habe ein wunderschönes Tütchen, ach, voll das schöne Geschenk. Und dann, okay, jetzt kann ich es wieder alleine. Und dann 5 Tage später, ach, da war ja ein Adventskalender, ich mach mal Tür 5 auf. Dann denkst du dir, was ist mit Tür 2, 3 und 4? Ich habe da auch Liebe reingesteckt und ich möchte, dass es dir gut geht, dass du diese Geschenke annimmst. Dein ganzes Leben ist jeder Tag ein Adventskalender für Gott. Jeden Tag möchte er, dass du dieses Päckchen aufmachst, schon morgens, wenn du aufstehst. Herr, was ist heute dran? Was hast du heute Tolles mit mir vor? Wen kann ich heute dienen? Wem kann ich heute begegnen mit dir? Wem kann ich heute was Gutes tun? Wie kann ich heute meinen Alltag bewältigen? Und es wird Früchte tragen, wenn du so durch deinen Alltag gehst. Und es ist jeden Tag neu, jeden Tag. Für mich ist die schönste Zeit der Weg zur Arbeit, wenn ich dann mal ins Büro fahre und nicht im Homeoffice bin. Der Weg dorthin, so absurd, ich fahre jetzt 70 Kilometer zur Arbeit und jeder, der mich fragt, sagt, das ist doch voll anstrengend und voll nervig und viel zu weit und Und ich denke mir dann morgens immer, wenn ich die Autobahnabfahrt runterfahre, nein, ich muss langsamer fahren. Welches Lobpreislied höre ich jetzt? Und ah, das will ich noch singen und das will ich noch hören. Und manchmal stehe ich wirklich im Parkhaus und gehe nicht rein, obwohl ich ja dann erst stempeln kann, weil ich dieses Lied zu Ende hören will, weil ich zu Ende anbeten möchte. So kannst du in deinen Alltag gehen, egal ob es zu Hause ist oder im Auto oder in der Bahn. Wenn du so durch den Tag gehst, du wirst dir hinterher denken, boah, wie habe ich das alles geschafft? Krass. Gott war bei mir, Gott hat mir Weisheit gegeben, Gott hat mir mich so oft bewahrt, irgendwelche Fehler zu machen. Er hat mir Zahlendreher gezeigt in der Arbeit, er hat mir Fehler, die ich übersehen habe, Leichtsinnsfehler oder wenn das schief gegangen ist, er hat es mir immer gezeigt. Und hinterher denke ich mir, krass, wow. Weil ich ihn um Weisheit gebeten habe. Nicht, weil ich denke, boah, ich bin so schlau, ich habe studiert, ich habe Maschinenbau studiert. Nee, ich weiß ja sowieso, dass ich es nur durch ihn geschafft habe. Also brauche ich ihn auch im Alltag. Ich habe jetzt nicht dieses Education-Level erreicht, dass ich alles alleine kann. Zum Glück nicht. Ich brauche Gott. Ich brauche Gottes Weisheit. Ich brauche Gottes Weisheit, dass ich all die Gesetze dort weiß, dass ich weiß, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Dass ich meinen Job auch gewissenhaft machen darf, kann, weil ich Verantwortung trage. Millionen von Euro sind da im Spiel. Und ihr wisst, mit dem Abgasskandal, es kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man es nicht gewissenhaft macht. Ja, das verlorene Schaf. Wir alle irrten umher und manchmal sind wir es auch im Alltag. Aber Jesus ist der gute Hirte. Nicht der, der sagt, ach, das eine Schaf, ich habe doch noch genug andere. Nee, der denkt sich jeden Tag, ach ja, du bist schon wieder hinter dem Felsen. Da habe ich dich doch schon jetzt 839 Tage hintereinander rausgeholt. Komm her, mein Kind, ich nehme dich wieder mit. So ist er jeden Tag aufs Neue. So liebend ist er. Und er wird niemals dastehen und sagen, pff, selbst schuld, ich habe dich jetzt schon 1000 Mal da rausgeholt. Ja, jetzt guckst du mal selbst, wie du rauskommst. Nee, so ist Jesus nicht. Er ist der gute Hirte. Und das interessanteste Bild, was mir gestern Gott offenbart hat, ist, ausgerechnet in einem Futtertrog kam Jesus. Dort lag er, Jesus, der Mensch Jesus. Ausgerechnet aus diesem Trog fressen die Schafe. Wir sind die Schafe, wir brauchen ihn. Was ist das für ein Bild? Ausgerechnet in dem Teil vom Stall haben sie ihn reingelegt. Unvorstellbar, was das für ein Bild ist. Jesus ist unser Futter. Wir alle brauchen Jesus und zwar jeden Tag. Und genau Futter ist das beste Bild dafür, wie oft wir Gott brauchen. Täglich und zwar nicht nur einmal, weil wenn du nur frühstückst, hast du spätestens nachmittags wieder ein Krummeln im Bauch. Babys, die kriegen sogar noch viel mehr Fläschchen. Die kriegen alle paar Stunden auch nachts ein Fläschchen. Das ist das Futter, was wir brauchen. So oft brauchen wir Jesus. Und ich meine, wenn wir von alle 2-3 Stunden kurz mal Gott danken und Gott um Weisheit bitten und den Heiligen Geist in diese Situation einladen, vielleicht sogar zu einem dauerhaften Flow kommen, wo wir nonstop Stoßgebete abgeben können und nonstop ihn um Weisheit bitten, in jedem Gespräch, wie viel könnten wir erreichen, wie viele Menschen könnte Jesus durch uns erreichen? Jesus war stumm wie ein Lamm, haben wir hier in Vers 7 gelesen. Auch bei seiner Anklage. In Matthäus 27, ab Vers 12 sehen wir das. Als nun die Hohepriester und die führenden Männer des Volkes alle möglichen Anklagen gegen ihn vorbrachten, ist auch interessant, jemand, der eigentlich gar nichts falsch gemacht hat, hatten sie ganz viele Anklagen. Natürlich hatten sie Anklagen von Dingen, die Jesus in ihren Augen falsch gemacht hat. Wie kann der nur an einem Sabbat jemanden heilen? Wie kann der nur mit den Menschen sich abgeben, die wir nicht mal berühren dürfen? Also sie haben in ihren ganzen Gesetzen, weil sie ja so durch und durch in dieser Gesetzeswelt gelebt haben, diese Schriftgelehrten und Hohepriester, haben sie die Fehler, die Jesus angeblich tat, sich zurechtgelegt. Und sie kamen mit all diesen Anklagen und Jesus schwieg. Jesus hat nicht gesagt, ja, ich habe an dem Sabbat geheilt, aber ist das nicht viel mehr wert, das Menschenleben, so wie er in der Situation geantwortet hat? In diesem Moment schwieg er wie ein Lamm. Hörst du denn nicht, wie schwer sie dich beschuldigen? Fragte Pilatus. Aber Jesus erwiderte kein Wort. Darüber wunderte sich Pilatus sehr. Er war also stumm wie ein Lamm. Was wäre denn gewesen, wenn Jesus geantwortet hätte? Hätte Pilatus ihn vielleicht begnadigt? Hätte er vielleicht Barabbas stattdessen getötet? Weil Pilatus vielleicht in Jesu Augen doch die Liebe erkannt hätte? Aber Jesus schwieg, weil er weise war, weil er wusste, ich muss jetzt leise sein. Ich muss jetzt gehorsam sein. Ich muss jetzt alles tun, damit Gottes Wille geschehen kann. Ich darf nichts tun, was ich jetzt tun könnte, weil ich ja im Recht bin, sondern ich muss schweigen. Wir können uns so viele Scheiben von ihm abschneiden. Wie oft haben wir Situationen in unserem Alltag, wo wir wissen, wir sind im Recht und einfach mal den Mund halten sollten. Ich glaube, ich habe viele dieser Momente. Aber ich stehe dazu und ich darf auch noch lernen. Dann springen wir in Vers 18. Denn Pilatus wusste genau, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Da sind führende Männer, die denken, sie sind Nonplusultra. Und dann kommt dieser Jesus, der überall predigt, Scharen von Menschen mit sich zieht und Menschen berührt, Menschen heilt. Die haben sich total in ihrem Stolz gekränkt gefühlt. Und Pilatus wusste, dass da was faul ist. Also hat er Jesus gefragt. Und ich glaube, wenn Jesus geantwortet hätte, wäre vielleicht die Situation anders ausgegangen. Was wäre gewesen, wenn er Barabbas, der ja wirklich ein Mörder und Betrüger war, dem man es auch nachweisen konnte, dass er ein Sünder war, wenn er nicht ihn begnadigt hätte, sondern Jesus, dann hätte Gottes Plan nicht so klappen können. Das heißt, Jesus wusste in dem Moment, ich bin zwar unschuldig, aber es muss alles passieren, so wie es passieren muss. So wie es Gottes Wille ist. Das alles musste passieren, so wie es ist. Auch in Lukas lesen wir später, dass der König auch ihm Frage um Frage stellte, aber Jesus keine einzige Antwort gab. Ich glaube, menschlich unvorstellbar, wenn du für so viele Sachen angeklagt wirst. Wir neigen immer und immer dazu, uns zu rechtfertigen, wenn wir denken, wir sind im Recht. Und wenn jemand sagt, boah, du hast da gerade was geklaut, ich habe es genau gesehen und du weißt genau, hä, nein, habe ich nicht. Jeder von uns würde den Mund aufmachen und sagen, halt, stopp, habe ich nicht. Aber Jesus wusste, nee, jetzt ist Schweigen angesagt. Schweigen ist gerade Gold. Wieder zurück in Jesaja, ab Vers 8. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Bei mir steht hier auch noch als Vermerk, doch, also dass es ein bisschen anders übersetzt werden könnte oder einen anderen Sinn haben könnte, zum Beispiel, doch niemand dachte darüber nach, was mit ihm geschah. Also keiner hat sich da weitere Gedanken mehr darüber gemacht, was mit diesem Jesus passiert ist. So, naja, der Jesus hat dafür Aufruhr geführt, gebracht und der war ja sowieso nur ein Mensch. Also was soll schon sein? Also der wird jetzt gekreuzigt und gut ist, dann haben wir wenigstens Ruhe. Weil sie haben ja nicht verstanden, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, auf den sie ja eigentlich die ganze Zeit warten. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Und Vers 10 noch, doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. An diesem Punkt machen sich viele andere Religionen, wenn sie sich über uns Gedanken machen, machen sie sich schwer. Wie kann ein Gott seinen eigenen Sohn so quälen? Wie kann ein Gott einen Menschen in die Welt schicken, der so schwach war? Er müsste doch majestätisch und göttlich kommen. Aber wie krass ist unser Gott, dass er in solch einer Demut auf diese Welt kommt. Und in jeder Situation, egal wie schlecht es dir geht, kann er sagen, ich weiß, wie es dir geht. Ich habe noch viel schlimmeres Leid ertragen, und zwar für dich. Ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, wie es dir geht, aber ich bin da. Ich habe das alles vollbracht für dich. Dieser Satz, doch es war der Wille des Herrn, gibt auch in vielen Übersetzungen, es gefiel dem Herrn, was ja noch krasser ist. Aber Gott hat seinen Fokus wo ganz anders gehabt. Nicht auf den Moment, auf das Leid, sondern auf all das, was danach kommt. Und Jesus musste mit seinem Leben bezahlen. Denn in dem Moment war er der Same, der sterben musste, aber der gigantische Frucht bringt. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, hätten wir jetzt all diese Früchte im Geist auch nicht. Auch hier dieses Bild wieder, dass Jesus der Same war, der sterben musste, nach 3 Tagen auferstanden ist und diese gigantische Pflanze wurde. Das Brot, das uns ernährt. Zurück zu Jesaja, Vers 11. Er ist in der Hoffnung für alle. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Das gleiche nochmal in der Schlachter, den Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Er wird seine Lust sehen und die Fülle haben, nachdem er all dieses Leid ertragen hat. Aber er hatte seinen Fokus auf all diese Freude und diese Erlösung, die im Anschluss kam. In der Neues Leben Bibel Übersetzung heißt dieser Vers, weil seine Seele sich abgemüht hat, und ich glaube, für seine Seele war es andere als leicht, da gucken wir auch gleich nochmal hin. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen, steht in der Neues Leben. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünde auf sich nehmen. Dieser Vers ist eigentlich richtig krass. Wenn er das alles durchgestanden hat, wird er wieder Licht sehen, wird er wieder Freude sehen, weil sich sein Leiden lohnt, steht hier. Mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, sagt Gott über Jesus. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Unvorstellbar. Römer 5, Vers 18 bis 21. Es steht also fest, durch die Sünde eines Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Also nur durch die Sünde von Adam sind alle Menschen automatisch in diesem Fluch. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Das Gesetz aber kam später hinzu, um die Wirkung der Sünde zu vergrößern, denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Wir haben letzte Woche gehört, warum das Gesetz kam. Es kam, um zu zeigen, wie viele Fehler wir eigentlich machen. Denn von Natur aus, wenn Adam nie den Sündenfall begangen hätte, hätte er immer gewusst, was gut und schlecht ist. Er hätte immer gewusst, was richtig und falsch ist. Er wusste ja auch, dass es falsch ist, von diesem Baum zu essen. Aber im Laufe der Zeit, und da haben ja auch die Menschen Gott darum gebeten, so, hey Moses, sag deinem Gott mal bitte, wir brauchen hier irgendwelche Regeln, das ist chaotisch hier, wir brauchen ein Gesetz. Die Menschen wollten selber. Und plötzlich haben sie gesehen, boah, krass, der Gott hat ganz schön hohe Ansprüche. Wie soll ich das alles schaffen? Aber das ist der gute Aspekt, der uns heute zeigt, wie viele Fehler wir eigentlich machen, aber dass Jesus alles vollbracht hat. Er kam, um das Gesetz in seiner ganzen Fülle zu erfüllen. Er hat ja alles richtig gemacht. Er hat immer die Liebe an erster Stelle gestellt, in dem, was er tat. Und er kam, um für alle Gerechtigkeit zu bringen. Und dort, wo die Sünde so viel Macht zeigt, weil das Gesetz uns ja zeigt, wie viele Fehler wir machen, dort sehen wir umso mehr, wie gut Gott ist, wie gnädig er ist. Wo bisher die Sünde aber über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, dort herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Adam war dieser eine Sünder und Jesus war dieser eine Gerechte, der alles verändert hat, der diese Revolution in unserem Glauben in der Bibel gebracht hat. Der eine, der alles richtig gemacht hat und der Gott sei Dank gehorsam war, der all dieses Leid über sich gebracht hat und alles zugelassen hat. Vers 12. Erst in der Hoffnung für alle. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Matthäus 26, Abvers 38 zeigt uns, wie schwer es in dieser Situation im Garten Gethsemane für ihn war. Matthäus 26, 38 bis 39. Genau. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Das war jetzt Schlachter, gell? Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater. Kein Problem. Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Die 38 nochmal in der Hoffnung, bitte. Hier sagt er sogar: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Dieser Moment, als er mit seinen Jüngern in den Garten ging und gesagt hat: Kommt mit mir, betet, bleibt wach. Und er spürt diese Last, er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er hat das Leid schon so einen Funken im Voraus gespürt und wusste: Boah, dieser Kelch ist extrem bitter. Vers 42 noch. Das sagt er dann später, und noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten: Mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Boah, ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Er sagt so: Herr, wenn es irgendwie möglich ist, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, weil er wusste, was er für Schmerzen und für Leiden ertragen wird. Dass es nicht mehr lange dauert, wo dieser Moment kommt, wo er getrennt von Gott ist. Für diesen Moment. Er wusste, dass all dieses Leid jetzt auf ihn zukommt und was er alles ertragen will. Und erst sagt der Herr: Wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen. Im nächsten Moment sagt er: Wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und dann sagt er: Mein Vater, wenn mir dieses Leid nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Das sind die drei Schritte, die wir manchmal auch gehen müssen. So: Herr, wenn es dann irgendwie anders geht, bitte lass doch irgendwie den Kelch an mir vorbeigehen. Und dann, dass wir verstehen: Okay, nee, aber eigentlich ist sein Wille viel größer, sein Wille ist viel wichtiger. Okay, vielleicht, wenn irgendwie dieser Kelch an mir vorübergehen kann, aber dein Wille ist größer als meiner. Und dann zu guter Letzt, dass wir wirklich an diesen Punkt kommen, wo wir sagen: Okay, wenn es wirklich nicht anders geht, soll trotzdem dein Wille geschehen. Und auch wenn wir sagen: Herr, reinige mich, heil mich, forme mich. Auch das sind Prozesse, die für uns schwer werden. Und wenn wir vorher sagen: Okay, dein Wille soll geschehen, dann kann Gott arbeiten, dann kann Gott wirken, aber es wird kein leichter Prozess. Aber dazu Ja zu sagen, fällt uns ganz oft schwer, weil wir immer den bequemen Weg gehen wollen. Dann schauen wir uns nochmal diesen letzten Vers von Jesaja, aber in Schlachter an. 53, Vers 12 in der Schlachter. Genau. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Natürlich hat Jesaja hier wahrscheinlich nicht das ganze Ausmaß verstanden, denn Jesus ist für alle gestorben, nicht nur für viele. Er ist für alle gestorben. Er hat sich unter die Übeltäter zählen lassen. Stell dir das mal vor, der Gott, der König der Könige, lässt sich behandeln wie ein Verbrecher, lässt sich verspotten wie ein Verbrecher, lässt sich anspucken wie ein Verbrecher, lässt sich verurteilen, ohne irgendwas zu seiner Unschuld zu sagen. Er lässt sich kreuzigen wie ein Übeltäter. Er lässt sich beerdigen wie irgendeine 0815-Nummer und nicht in irgendeinem riesigen königlichen Grab. Er hat sich unter diese Übeltäter gezählt. Wie krass ist unser Gott? Wie schwer muss es gewesen sein, diesen Titel, diesen Stempel zu tragen, obwohl er der König der Könige ist? Er ist derjenige, der für dich vor Gericht geht, unschuldig wohlgemerkt, der sagt, ich trage all diese Sünde dieses Menschen, alles, was er im Gesetz falsch gemacht hat. Stell dir vor, du bist so ein richtiger Verbrecher. Du hast gemordet, du hast vergewaltigt, du hast richtig heftige Sachen gemacht. Und dann kommt ein Mensch, der geht vor Gericht und sagt, ich gehe für den ins Gefängnis, ich krieg die Todesstrafe für den. Dann ist dieser Jesus, dieser Mensch, der dort sitzt vor Gericht, und zwar nicht derjenige, der mit dem Leitsordner sich versteckt, weil es ihm peinlich ist, was er alles getan hat, weil er nicht in die Presse kommen möchte, sondern er sitzt da und sagt noch nicht mal irgendwas, dass er unschuldig ist. Dieser Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, wegen all deiner Fehler. Und ja, du bist vielleicht kein Vergewaltiger, kein Mörder. Aber die Sünde ist gleich schlimm. Wie krass ist unser Gott? Wie groß ist dieses Werk, das er vollbracht hat? In 2. Korinther 5, Vers 21. Schlachter, perfekt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der, der sündlos war, wurde zur Sünde. Er hat das alles auf sich genommen für uns. 1. Petrus 2, Vers 24. In der Hoffnung, genau. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Er hat sie physisch mit dem Kreuz auf sich genommen und sie selber hochgetragen. So krass. Und dieses Kreuz, das war jetzt nicht so ein Kreuz wie in manchen Gemeinden vielleicht so hoch oder so. Das war riesig und schwer und so ein Stamm. Also stellt euch mal dieses Holz vor. Holz ist, klar kann Holz auch leicht sein, aber dieses Holz, damit es überhaupt einen Menschenkörper aushält und kein 50 Kilo Frau-Mensch, sondern einen schweren Mann, der ja keinen Sixpack hatte, wie wir wissen. Einen schweren Mann, der da hing, das muss dieses Kreuz aushalten. Und dieses schwere Koloss von Kreuz hat er auf sich getragen. Symbolisch für all unsere Sünden und auch physisch hat er all unsere Schuld getragen, all unsere Krankheit. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind. Denn unsere Sünde war ja mit ihm, als er starb. Das heißt, unsere Sünde ist gestorben. Die Sünde kennt unseren Namen nicht mehr. Die Sünde kennt dein Gesicht nicht mehr. Weil du gerecht bist, weil du den Teflonanzug hast von Gott. Wo es alles abperlt. Wenn Gott dich anguckt, sieht er nicht die Sünde, die du in deinem Leben schon begangen hast. Er schaut dich mit einem Blick, mit einer Brille, wo durch und durch das Blut Jesu fließt, schaut er dich an und sieht dich perfekt. Was ist das für eine Gnade? Das haben wir überhaupt nicht verdient. Keiner von uns hat das verdient. Keiner von uns hat es verdient, dass wir hier stehen dürfen, für ihn singen dürfen und ihn auch noch erleben dürfen, dass dieser Gott, der König der Könige, der weiß, wie viele Fehler wir machen, der weiß, wie unzuverlässig wir sind, dass dieser König es liebt, in unserer Mitte zu sein, dass er es liebt, in unserem Lobpreis zu wohnen und uns zu berühren, uns zu lieben. Er liebt es, wenn alle Tore offen sind. Wir können diese Luke einfach aufmachen und dann kann er fließen. Aber wir wissen, Jesus klopft an, weil er ein Gentleman ist. Er kommt nie mit so einem Rambock. den gleichen Vers nochmal in der Schlachter. Das ist auch schon der vorletzte Vers, keine Angst. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Unsere Sünden sind gestorben und in Gerechtigkeit dürfen wir jetzt leben. Was für ein Privileg, was ein Segen, was ein Geschenk. Das ist das Nonplusultra-Geschenk. Und das hat er uns gegeben, obwohl wir ja noch Feinde des Kreuzes waren, obwohl wir noch Ungläubige waren, obwohl wir ihn verspottet haben, obwohl wir ihn so gesehen haben, wie Jesaja geschrieben hat, obwohl wir ihn verachtet haben. Natürlich waren wir nicht physisch damals dabei und haben genau so geredet, wie Jesaja schreibt, aber wir waren trotzdem irgendwann Ungläubige, irgendwann Sünder, die symbolisch genauso über Jesus dachten. Und trotzdem ist er ans Kreuz gegangen. Für einen Freund solche Dinge zu machen, ist easy peasy. Und auch das ist schwer. So ein Tattoo an der schmerzhaftesten Stelle für einen besten Freund. Und jetzt stell dir mal vor, du machst es für die Person, die dich am allermeisten in deinem Leben jemals verletzt hat. Die, die dir am allermeisten wehgetan hat. Von der Person, wo du den meisten Schaden mitgetragen hast. Dein Herz am meisten verändert hat. Wo du am meisten Probleme jetzt noch manchmal mit dir trägst. Diese Person, für die lässt du dir was tätowieren und den Schmerz ertragen. Unvorstellbar, oder? Aber Jesus wurde angespuckt und verspottet. Und selbst die, die ihn angespuckt und verspottet haben, für die ist er auch gestorben. Unvorstellbar. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und der letzte Vers steht in Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Er, der König der Könige. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Den gleichen Vers nochmal bitte kurz in der Hoffnung. Ich liebe es, Bibelverse zu vergleichen. Ich kann es jedem von euch empfehlen, wenn ihr Bibel lest, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt, versucht nicht kapitelweise Bibel zu lesen, versucht lieber einzelne Verse komplett auseinander zu picken, komplett dir zu überlegen, was will Gott mir persönlich damit sagen? Was bedeutet es in diesem Kontext? Was war damals dran? Was war diese Person, die diese Worte bekommt? Was bedeutet es für diese Person? Und was bedeutet es in den jüdischen Brauch? Denn ganz oft reden die Apostel und auch Jesus in solchen Bildern, die man nur aus der Perspektive von damals versteht. Aber trotzdem will er dir in dem Moment was sagen. Deswegen vergleicht Bibelverse, das macht so Spaß. Ich habe da manchmal drei Bibeln nebeneinander liegen und dann noch meine Bibel-App und denke mir, boah, welcher Vers ist der schönste? Und ich glaube so, immer dieser Kampf zwischen den Übersetzungen, welche Übersetzung ist jetzt die beste? Und ach, die Hoffnung für alle, die ist viel zu modern und sind immer viel längere Verse und die Luther und die Elberfelder und die Schlachter. Ich mag diese Kämpfe nicht, weil ich glaube, das sind diese Puzzlestücke. Es ist eine andere Sprache. Wir können kein Hebräisch und kein Griechisch. Manche vielleicht, aber wir haben den Urtext nicht und wir können so dankbar sein, dass wir überhaupt in einem Land leben, wo die Sprache in so vielen verschiedenen Varianten es gibt. Es gibt Länder, die haben in ihrer Sprache gar keine Bibelübersetzung. Die müssen immer in eine andere Sprache denken und wir dürfen in unserer Muttersprache diese Worte lesen und haben noch verschiedene Übersetzungen, wo wir aus allen Übersetzungen das Ganze zusammenpicken können und das Ganze verstehen können. Und das liebe ich. Philipper 2, Vers 9, nochmal in der Hoffnung. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Da kriege ich Gänsehaut. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Welch ein Werk hat er am Kreuz vollbracht. Damit dieser gigantische Moment kommt, wo jeder irgendwann versteht, Jesus Christus ist der Herr. Und wie dankbar können wir sein, dass wir es rechtzeitig gemerkt haben. Dass es wir nicht erst gemerkt haben, wo es zu spät war, wo wir in die falsche Richtung kommen, wenn wir gestorben sind. Wo wir merken, halt, der Weg in den Himmel geht doch woanders hin. Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Ich habe die Wahrheit nicht erkannt. Und ich glaube, jeder, der irgendwie im Sterben liegt oder im abstürzenden Flugzeug sitzt, der wird in dem Moment Jesus erkennen. Und ich hoffe, dass es für viele dann nicht zu spät ist, sondern dass sie es dann noch erkennen und rechtzeitig die Entscheidung treffen. Aber wie dankbar dürfen wir sein, dass wir es jetzt schon verstanden haben. Dass wir ihn jetzt schon kennen dürfen, dass wir ihn jetzt schon verstehen dürfen, dass wir im Himmel nicht noch 20 Tage Bibelschule brauchen, sondern dass wir jetzt schon in dem Wort verstehen dürfen, jetzt schon den Heiligen Geist haben dürfen. Es ist so, so ein Privileg. Und ich hoffe, dass jeder von euch allein mit diesen Versen versteht, was es für ein Privileg ist, Lobpreis machen zu dürfen. Das ist das Kostbarste. Und Lobpreis ist so riesig in seiner Wirkung. Lobpreis hilft dir, weil du all deine Probleme dann kleiner machst als Gott. Gott, du machst Gott größer als all deine Probleme in dem Moment, wo du anbetest. Wo du sagst, ich weiß, es ist gerade Chaos hier. Und ich weiß, hier ist gerade alles drunter und drüber. Aber Gott ist größer und Gott regiert. Und Gott sieht dieses Labyrinth von oben. Und Gott, ihm gehört aller Lobpreis und alle Anbetung. Eigentlich müssten wir nonstop für ihn singen, weil es ihm gebührt. Weil er nichts anderes verdient hat als nonstop Lobpreis. Deswegen machen das auch die Engel. Deswegen müssen wir uns vorstellen, wie die Engel singen und dann mit denen in Einklang Gott anbeten, in reinem Herzen. Und er hat es nicht anders verdient, als Lob und Ehre zu bekommen von uns. Er hat so viel am Kreuz vollbracht, damit er an diesem Ehrenplatz neben Gott sitzen darf. Damit wir ihn anbeten dürfen, damit wir ihn loben dürfen. Und wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Außerdem ist Lobpreis in dem Moment so eine Waffe Gottes, wo du deine Pfeile spannen kannst. Normalerweise stehst du da mit Pfeil und Bogen und denkst, wo ist der Teufel, wo? Und du verstehst überhaupt nicht, wo. Aber wenn du die Pfeile losschießt im Lobpreis, dann treffen die immer ins Ziel. Weil der Heilige Geist sagt, was? Ich soll für dich kämpfen? Okay, Chaga, gib ihm. Dann kann der Heilige Geist für dich kämpfen. Und Lobpreis, du kannst noch so schlechte Laune haben, noch so im Leid stecken. Wenn du Lobpreis anmachst, es wird dir gut tun. Es wird dich auffüllen, es wird dich auftanken. Wenn du Lobpreis machst, es wird dich befreien, es wird dir Freude schenken. Aber eine Freude, die ewig währt, die den ganzen Tag geht. Und nicht nur, wie wenn du gerade einen Witz gehört hast und in 10 Sekunden lachst du schon nimmer. Nee, du wirst eine Freude haben, die so tief in dir ist, in dem Lobpreis. Als ich Corona hatte und so extremes Fieber hatte und ich einfach nicht schlafen konnte vor lauter Schmerzen von dem Fieber und es mir so schlecht ging und ich schon so viele Paracetamol geschluckt habe und das Fieber immer noch zu schlimm war und ich so gelitten habe, ich habe einfach Lobpreis angemacht. Ich habe mir gedacht, nee, die Atmosphäre, auch wenn ich gerade keine Kraft habe zu loben in dem Moment, ich mache jetzt Lobpreis an, ich höre Lobpreis. Und plötzlich habe ich so einen Frieden gespürt. Mir ging es plötzlich gut, weil ich wusste, es ist alles völlig egal. Mir wird es bald wieder gut gehen, mir wird es jetzt wieder gut gehen in Jesu Namen. Und Gott ist größer. Und plötzlich konnte ich schlafen, ohne irgendwelche Fieberträume, ohne irgendwelche Halluzinationen in meinem Traum von dem Fieber. Ich konnte schlafen und in dieser Nacht habe ich mich so erholt, wie in keinen Tagen des Coronavirus. Ich war plötzlich den nächsten Tag gesünder als, keine Ahnung wie, weil Lobpreis so eine Macht hat. Und Gott hat uns diese Waffe gegeben. Und ich wünsche mir, dass hier in diesem Lobpreis keine Menschen mehr sitzen und in der Gegend rumgucken, sondern dass sie verstehen, was Lobpreis bedeutet. Und dass es nicht ist wie, ja, jeden Sonntag wieder singen und auch schon wieder das Lied und wann hören die endlich auf, frei zu singen, geht endlich das nächste Lied los. Ich wünsche mir, dass jeder jeden Moment des Lobpreises voll auskostet. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Dass jeder Mensch den ganzen Lobpreis nutzt, weil er sich genauso wie ich in der Autofahrt denkt, nein, lass es noch nicht vorbei sein. Jeden Moment in voller Anbetung da steht, weil aus so vielen Gründen, weil es Gott gebührt, weil es mir dadurch gut geht, weil ich Gott Danke sagen kann, weil ich ausstrecken kann, weil ich ihm mal was zurückgeben kann mit meiner Stimme. Es hat so viele Gründe, Lobpreis zu machen. Und deswegen wollen wir jetzt ein Lied hören, das ihr alle kennt. Das lassen wir laufen und ich möchte, dass ihr von ganzem Herzen das singt, dass ihr das proklamiert, dass Gott gut ist. Lasst es jetzt verstehen. Herr, lass uns verstehen, was wir dort alles gelesen haben. Lass es uns wirklich in unseren Kopf so tief und in unser Herz so tief fallen, dass keine Krähe es wegpicken kann. Dass der Teufel uns das nicht rauben kann. Lass es so tief fallen, dass das keine Worte sind, die wir morgen schon wieder vergessen haben. Wenn uns irgendjemand fragt, um was ging denn die Predigt? Oh, keine Ahnung, mal überlegen. Sondern dass wir wissen, boah, krass, Jesus, was hast du alles am Kreuz vollbracht? Danke, dass du gehorsam warst. Danke, dass du für mich alles richtig gemacht hast. Obwohl ich es nicht verdient habe. Lass es uns verstehen. Lass uns das Werk, die Größe und die Fülle deines Werkes am Kreuz verstehen. Mit jeder Faser unseres Herzens, mit jeder Faser unseres Körpers. Lass uns deine Herrlichkeit spüren, was es bedeutet, dieses Privileg zu haben, dich zu kennen. Danke, Jesus, dass du hier offene Türen hast. Heiliger Geist, öffne du jede Herzenstür, dass du hier wirken kannst in jedem Herz. Ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Danke, danke, danke für alles, was du vollbracht hast, für dein gigantisches Werk. Danke, Jesus, du bist so ein guter Gott, so ein guter Gott. Mit keiner Silbe unseres Lebens haben wir dich verdient. Aber trotzdem siehst du uns als würdig und als dein kostbares Kind an. Danke, danke, danke. Lass dies jeden Einzelnen heute verstehen. Jeder, der diese Predigt hört, lass es ihn verstehen, wie sehr du diese Person liebst. Danke für dein Werk am Kreuz. Danke, danke, danke.